ARD.
Tag Leute, Dani hier. Ja, und wir gehen direkt mal rein mit einer Knallerfrage. Was kommt eigentlich nach dem Tod?
Stille. Ich weiß es nicht.
Ich glaube einfach nichts, wie bei einer Narkose, einfach nichts.
Ich glaube und bin sicher, dass ich alle die, die ich lieben werde oder liebe, geliebt habe, dass sie alle da sein werden.
Das hier ist Folge 3 unserer Reihe Besser sterben. Die bisherigen Folgen findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Da ging es darum, wie sich Sterben so anfühlt und wie ich meine Angehörigen beim Sterben pflegen und begleiten kann. Ja, und jetzt will ich rauskriegen, ob das denn wirklich so ist, dass der Tod der finale Schlussakkord ist und danach einfach Sense. Welche Hinweise es vielleicht doch gibt auf ein Danach und ob diese Hinweise einem wissenschaftlichen Check standhalten.
Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
Früher, als ich noch klein war, da hatte ich eine ziemlich genaue Vorstellung, was nach dem Tod kommt.
Hier. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch und habe in meinem alten Kinderzimmer meine Kinderbibel von früher wiedergefunden. Und da steht drin zum Beispiel, der Himmel ist die Wohnung Gottes und Heimat für alle die, die an Jesus Christus glauben. Ja, so war das in meinem Kopf.
Ich komme echt nicht aus einer besonders christlichen Familie, aber als Kind war für mich total klar, wer stirbt, kommt in den Himmel, zu Gott oder an wen oder was man halt glaubt. Und das ist ungefähr der beste Platz ever und man trifft da alle wieder, die man liebt. Heute glaube ich das nicht mehr und damit bin ich nicht alleine. Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Und ja, das muss nicht automatisch heißen, dass die alle an nichts mehr glauben. Aber es ist ja schon ein Indikator für die zunehmende Säkularisierung der Gesellschaft, also der Abkehr von Religion und damit eben auch von den Erzählungen vom Jenseits. Und ja, immer weniger Menschen bezeichnen sich selbst als religiös. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes. Und 55% der Menschen glauben, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Okay, aber was bleibt denn dann noch Tröstliches? Ja, woran können wir uns festhalten? Also ich finde das irgendwie so schmerzhaft, ja, dass der Tod so endgültig sein soll. Boom, zack, peng, Ende, aus, alles vorbei, für immer.
Also die Seele ist unsterblich, weil sie kommt aus der Ewigkeit und sie geht in die Ewigkeit wieder ein. Sie bemächtigt sich zwischendurch, nennen wir es Bewusstsein. Das Bewusstsein bemächtigt sich zwischendurch einer Anatomie, sei es die eines Menschen, sei es die eines Tieres, was auch immer. Ja? Und dieses Bewusstsein ist in der Tat unsterblich. Und es hat mit der Anatomie und dem, was wir da für wichtig halten, überhaupt nichts zu tun. Den Tod gibt es nur anatomisch.
Aber das sind ja voll gute Nachrichten, weil dann muss ich ja auch gar keine Angst davor haben.
Nein, dann muss überhaupt keine. Das ist es ja. Deswegen spreche ich ja darüber. Ich spreche über das Lebendige. Man muss überhaupt keine Angst haben.
Das ist Wolfgang Knüll. Er lebt in Dannenberg in Niedersachsen, ist Facharzt für Allgemeinmedizin im Ruhestand und er hat ein Buch geschrieben. Es heißt Nahtoderfahrungen, der Blick in eine andere Welt. Ja, und das ist ja genau das, was ich will bei dieser Challenge. Rübergucken über diese Schwelle zwischen Leben und Tod. Ja, es geht natürlich nicht. Was aber geht, die Berichte nutzen von Menschen, die mal an dieser Schwelle standen und eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben. Für Wolfgang Knüll sind solche Berichte der Beweis, mit dem Tod ist eben nicht Schluss.
Wir können es nicht beweisen, aber wir können nachweisen. Wir haben Indizien und je mehr Zeugen wir haben, und es werden ja immer mehr durch Intensivmedizin, und diese Zeugen, die können genau bestätigen, was die Nahtoderfahrenen dann berichten.
Wolfgang Knüll beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Phänomen, unter anderem wegen einer Erfahrung, die er als junger Assistenzarzt gemacht hat, bei der Wiederbelebung eines Patienten.
Und der Patient wurde gerettet. Wir waren überglücklich, aber der war nicht glücklich. Und das hat mich irritiert. Und ich habe gesagt, freuen Sie sich, Sie sind wieder da, es ist alles gut, wir haben... Und er dachte, ah, es war so schön. Und er berichtete von hellem Licht, von wunderbarer Musik und davon, dass er eine verstorbenen Angehörigen, ich meine, es war der Bruder oder der Vater, das weiß ich nicht mehr genau, aber den getroffen hatte. Und da war ich völlig von Socken und habe gesagt, wie kann der überhaupt irgendwas erinnern? Und mir war klar, dass da etwas ganz Merkwürdiges vor sich ging. Und ich konnte das einfach überhaupt nicht begreifen.
Vor dem Interview mit Wolfgang Knöll war ich so, na ja, weiß ja nicht, Nahtoderfahrungen. Also das geht mir schon alles ein bisschen zu sehr in Richtung ESO-Quatsch. Ich kann das nicht wirklich glauben. Ja, und dann sitze ich da und Wolfgang Knöll erzählt so viel, so mitreißend. Er ist so begeistert und ich denke, ja Mann, das ist doch eigentlich genau das, was ich mir wünsche, ja, dass ich zum Beispiel meine geliebten Omas und Opas auf der anderen Seite wiedersehen kann. Wie schön das wäre, ey, wie tröstlich das wäre. Aber meine Zweifel bleiben trotzdem.
Also ich glaube, wichtig ist es zu wissen, Leute machen solche Erfahrungen, ob man sie jetzt nachweisen kann, wissenschaftlich oder nicht. Und dass diese Erfahrungen für die Leute absolut evident darauf hinweisen, dass sie quasi ihr eigenes Sterben erlebt haben.
Das ist die Soziologin Ina Schmid-Knittel vom Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau.
Und das muss ich erstmal ernst nehmen und nicht sagen, das ist Humbug, das ist Quatsch und es interessiert mich nicht.
Ina Schmid-Knittel hatte selbst ein solches Erlebnis bei der Geburt ihres Kindes. Da gab es so schlimme Komplikationen, dass sie notoperiert werden musste. Ja, und inzwischen forscht sie zum Thema Nahtoderfahrungen und wie die so aussehen können.
Und dazu gehört beispielsweise das Gefühl, den eigenen Körper zu verlassen, sich von oben zu sehen, diese sogenannten Außerkörperlichkeitserfahrungen oder Out-of-Body-Experiences. Dazu gehört auch, dass man das Gefühl hat, zu einem Licht hinstreben zu möchten, also so eine Lichtwahrnehmung, auch andere visuelle Wahrnehmungen, zum Teil paradiesische Landschaften, zum Teil aber auch dunkle und nicht immer angenehme Gegenden und Erfahrungen. Der emotionale Zustand, der gehört auch hierher. Also in der Regel berichten die Leute, die ja eigentlich in einer sehr außerordentlichen, unangenehmen medizinischen Situation sind, von positiven Gefühlslagen und schmerzfreien Empfindungen. Und das ist so ein bisschen das Paradox, was diese Nahtoderfahrung auch auszeichnet.
Also meine Vermutung ist ja, wir sehen da, was wir zu sehen erwarten. Wenn ich mein Leben lang immer wieder gehört habe, beim Sterben siehst du ein Licht am Ende eines dunklen Tunnels, dann reproduziert mein Kopf dieses gelernte Bild vielleicht einfach, wenn es soweit ist. Und bumm, zack, peng, habe ich eine klassische Nahtoderfahrung. Also so erkläre ich mir das. Und ja, anscheinend ist es echt so, dass unsere Lebenserfahrungen unsere Nahtoderlebnisse beeinflussen.
Wir hatten eine Untersuchung damals an der Universität in Konstanz und haben Leute befragt nach ihren Erfahrungen, was sie auch erlebt haben.
Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre war das. Und es ging um die unterschiedlichen Nahtoderfahrungen, die Menschen aus der alten Bundesrepublik und aus der DDR hatten.
Und in Ostdeutschland war es so, dass dieses bekannte Nahtodmuster, was sich seit den 60er, 70er Jahren etabliert hat, dass dieses Muster von Nahtod in der DDR gar nicht bekannt war, weil eben dieser Themenkomplex der religiösen Erfahrung, der individuellen Erfahrung, des spirituellen, des esoterischen, aus dem gesellschaftlichen Diskurs bekanntermaßen ausgeschlossen war. Es passte einfach nicht in das materialistische Weltbild des Marxismus-Leninismus. Und viele Leute, die in der DDR ihre Erfahrungen gemacht hatten, wussten nicht, dass es quasi einen Namen dafür gibt, dass es auch andere Leute gibt, die solche Erfahrungen machen.
Ey, ist das nicht krass? Menschen aus dem Westen berichteten da eher so von den klassischen Nahtodelementen, die der Forschung schon bekannt waren, ja, also Wärme, Licht und so weiter. Und Menschen aus dem Osten haben weniger diese Klassiker erlebt, sondern sich gewissermaßen neue Motive erschaffen. Bizarre Landschaften zum Beispiel, undefinierbare Wesen und auch eher negative Gefühle.
Ja, es zeigt eben, dass die Nahtoderfahrung uns sehr viel mehr über unser Diesseits quasi mitteilt als über ein möglicherweise vermeintliches Jenseits. Und es zeigt eben, dass der Umgang der Gesellschaft mit diesem Komplex Sterben und Tod, aber auch mit den damit verbundenen Deutungen, seien sie nur religiös oder materialistisch oder ganz verdrängt, dass die sich durchaus in diesen Berichten niederschlagen.
Aber was heißt denn all das jetzt? Also, das ist alles super spannend, keine Frage. Aber mir fehlen bisher die klaren Antworten, ja? So, yo, Dani, es geht weiter nach dem Tod, brauchst dir keine Sorgen machen. Naja, das Problem ist eben, dass Nahtoderfahrungen nur schwer mit den Grundsätzen der Wissenschaft vereinbar sind. Da gilt nämlich, ein Phänomen muss sich in Untersuchungen wiederholen, messen und vergleichen lassen.
Wir haben keine 1:1 Möglichkeit, naturwissenschaftlich zu beweisen, dass es selbstverständlich nach dem Tod zu irgendwelchen Erlebnissen kommt.
Das ist Christian Hoppe, Neuropsychologe an der Klinik und Poliklinik für Epileptologie des Universitätsklinikums Bonn und katholischer Theologe. Also, das ist doch mal die perfekte Kombi für das Thema meiner Challenge.
Die heutige Überzeugung wissenschaftlich ist eine These. Die kann sich als falsch erweisen, aber die Grundüberzeugung ist, alle psychischen Funktionen beim Menschen und bei den Tieren hängen von Hirnfunktionen ab. Zu jedem Zeitpunkt und ausnahmslos.
Und mit dem Tod gehen eben diese Funktionen verloren, auch die unseres Gehirns.
Denn wenn es so wäre, dass tatsächlich Erlebnisse und dann auch Erinnerungen an diese Erlebnisse möglich sind, ohne Hirnfunktion, dann müssten wir unsere gesamten Grundvorstellungen, die wir heute haben über den Zusammenhang zwischen Gehirn und Geist und Bewusstsein, müssten wir dann auf den Kopf stellen.
Das bedeutet, Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichten, waren also nie ganz tot. Da war eben immer noch so ein letztes Fünkchen Hirnaktivität übrig, während sie zum Beispiel reanimiert wurden.
Das heißt aber auch, dass, was die inhaltliche Deutung angeht, hier sehr viel Freiraum bleibt. Also man könnte das Gleiche doch durchspielen für sich verlieben. Dann würden sie für sich verlieben, würden sie auch ganz viele Korrelate im Gehirn finden. Und dann würden sie sagen, ja, und das läuft ab und das läuft ab und Biochemie und dies und das und so weiter.
Ja, und dann könnten wir einfach sagen, okay, Schmetterlinge im Bauch, Bilder im Kopf, Hitze im Herzen. Nee, ist alles voll egal, das sind alles nur irgendwelche Prozesse in unserem Gehirn. Das lässt sich alles erklären. Aber das wäre halt schon dann auch ein bisschen unromantisch, ne?
Der Punkt ist der, das eine ist eben, wie das funktionell abläuft und das andere ist die inhaltliche Erfahrung, die man für sich interpretiert und deutet und der man eine Bedeutung zuschreibt.
Greifen wir uns mal ein klassisches Nahtodelement raus. Nehmen wir mal das Gefühl, den Körper zu verlassen und zu schweben, sich selbst in einem lebensbedrohlichen Moment, etwa bei einer Notoperation, von oben auf dem Tisch liegen sehen. Außerkörperlichkeitserlebnis heißt das in der Forschung oder auch Out-of-Body-Experience. Und es gibt einige Untersuchungen, um zu erklären, woher diese Erlebnisse kommen könnten. Beispielsweise an Menschen mit einer bestimmten Form von Epilepsie, die bei Anfällen nämlich auch solche außerkörperlichen Erfahrungen haben. Achtung, das wird jetzt sau abgefahren.
Und die Idee, die man heute hat, wäre folgende. Es gibt ein Hirngebiet, die temporoparietale Verbindung oder temporoparietal junction. Und die Idee ist, dass das ein Integrationsgebiet ist, in dem die Wahrnehmung des Körpers, der Lagesinn, also das Gleichgewichtssinn und das Sehen koordiniert werden. Und das führt am Ende dazu, dass ich das Gefühl habe, in meinem Körper zu sein und aus meinem Körper heraus, aus meinem Kopf heraus die Welt zu sehen, aufrecht zu sein, relativ zur Erde. Und zwar dieser gesamte Eindruck entsteht durch die Integration dieser verschiedenen Sinnessysteme in dieser Hirnregion.
Diese Hirnregion kann man gezielt stören, etwa durch elektrische Impulse. Und damit die Verarbeitung meines Sehens, über die ich mich in meiner Umgebung verorte, quasi ausknipsen.
Diese Integration ist nicht mehr möglich. Und das visuelle System sucht sich jetzt eine andere Perspektive. Und diese Perspektive ist nicht mehr im Körper verankert, sondern ist eine objektive Perspektive, als würde man von außen beobachtet. Das ist ziemlich erstaunlich, dass das in der Wahrnehmung passiert. Wir kennen es aber aus der Erinnerung. Wir haben viele Erinnerungen, wo wir nicht sozusagen aus unseren Augen heraus die Erinnerung bilden, sondern wir sehen uns mit im Bild. Als würden wir außerhalb von uns stehen und uns in dem Bild jetzt sehen. Als hätten wir uns selbst gefilmt oder fotografiert bei der Erinnerung.
Das nennt man dann Beobachtererinnerung, wenn ich mich von außen sehe. Und wenn ich aus meiner Ich-Perspektive gucke, also aus meinem Körper heraus, dann heißt das Felderinnerung. Und bei einem Nahtoderlebnis hat das Gehirn eben keinen Zugriff auf diese Feldperspektive. Ja, und sucht sich dann einfach einen anderen Weg.
Es kommt dann sozusagen zu einer Rekonstruktion der visuellen Eindrücke und des ganzen Weltwissens aus dieser objektiven Beobachterperspektive. Es ist aber kein wirkliches Sehen von diesem entfernten Ort.
Sondern es ist quasi eine Halluzination. Ein Film, den das Gehirn aus einem Mix aus Sinneseindrücken, Wissen und Erinnerungen zusammenschneidet. Auch andere Forschende haben schon versucht herauszukriegen, ob es diese Out-of-Body-Experiences nun gibt oder eben nicht. Zum Beispiel in Großbritannien. Da hat das Forschungsteam Räume in Kliniken präpariert, in denen oft Menschen wiederbelebt werden. Da wurden Fotos im Raum angebracht. Und zwar so, dass man sie nur von oben sehen kann, wenn man quasi unter der Zimmerdecke hängt. Also zum Beispiel auf die Oberseite von OP-Scheinwerfern wurden die Fotos geklebt. Die Idee dahinter, wenn Patienten wirklich ihren Körper verlassen und als Geist, als Seele über dem Geschehen schweben, dann müssten sie ja diese Motive sehen und hinterher davon berichten können. Das ist bisher aber nie passiert. Mehr zum Thema Nahtodforschung verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit den anderen Elementen aus den Nahtodberichten? Ja, diesen schönen Geschichten, dass man auf der anderen Seite geliebte Menschen wieder sieht zum Beispiel.
Also ich würde nicht ausschließen, dass wir irgendwann Phänomene auf einem Niveau dokumentieren, was wissenschaftlich dann wirklich zu einer Revision von wichtigen Überzeugungen führt. Dass man auf Basis von Nahtoderfahrungen dann weiß, wir müssen über manche Dinge anders nachdenken. Bis jetzt ist es so, dass die Qualität der Berichte manchmal zu wünschen übrig lässt.
Und wenn Nahtoderfahrene hinterher berichten, dass sie ja noch alles mitbekommen haben, was im Raum passiert ist, dass also ihre Seele weitergelebt haben muss, während ihr Körper tot war, dann lässt sich auch das erklären. Zum einen haben wir Vorwissen, etwa wie läuft eine Reanimation ab. Und unser Gehirn macht dann eine Art Autovervollständigung der Ereignisse, ohne dass wir sie in dem Moment wirklich erlebt haben. Und Forschende gehen eben davon aus, dass, während wir zum Beispiel wiederbelebt werden, unser Gehirn nicht komplett tot ist, sondern weiterfunkt und eben Dinge mitbekommen kann. Ja, aber damit sind wir jetzt natürlich auch bei einer ganz großen Frage, nämlich was ist eigentlich Bewusstsein und wann hört Bewusstsein auf?
Soweit wir das untersuchen können, müssen im Gehirn sehr viele Dinge erfüllt sein, dass Bewusstsein auftritt. Ich meine, wir haben den Schlaf, wir haben das K.O. beim Boxen und so weiter. Es gibt alle möglichen Situationen, in denen wir das Bewusstsein verlieren können, die Ohnmacht natürlich. Und das ist natürlich bemerkenswert, dass wir phasenweise nicht bei Bewusstsein sind. Man könnte ja sagen, müssten wir nicht eigentlich dann immer ein Nahtoderlebnis haben? Also zum Beispiel während einer Narkose. Wenn ich da 3,5 Stunden operiert werde, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass nicht immer wieder mal einzelne Personen weltweit irgendwie ein Nahtoderlebnis haben, sondern eigentlich müssten alle während dieser Zeit ein Nahtoderlebnis haben. Aber das ist ja nicht der Fall.
Die Sicht der neurologischen Forschung ist also klar. Hirn aus, Mensch tot, Bewusstsein vorbei. Nichts mit der Seele, die von dannen schwebt und ohne den Körper weiterlebt.
Es ist völlig unbestritten, dass es Nahtoderlebnisse gibt.
Hä? Wie denn das jetzt?
Also zu glauben, dass die Personen sich irgendwas ausgedacht haben, um sich wichtig zu machen, das vertritt ernsthaft niemand in der Wissenschaft. Die Berichte werden für glaubwürdig erachtet. Und auch als sehr interessant und sie sind ein wichtiger Forschungsgegenstand geworden. Also ich glaube, dass an der Wahrhaftigkeit der Berichte niemand ernsthaft zweifelt.
Jetzt mal langsam bitte. Christian Hoppe, der mir gerade noch erklärt hat, dass sich das alles ganz funktional auf Prozesse in unserem Gehirn zurückführen lässt, der sagt jetzt, klar gibt es Nahtoderfahrungen. Was ist denn jetzt los?
Das ist die unangenehme Wahrheit. Wenn die Grundüberzeugung in der modernen Hirnforschung zutrifft, dass alles, was wir unter Erleben verstehen, wahrnehmen, empfinden, denken, fühlen und so weiter, wenn das von Hirnfunktion abhängt, dann wäre zu erwarten, dass mit dem kompletten Ende von Hirnfunktion auch alle diese Dinge zu Ende sind.
Das ist eben die harte Botschaft der Hirnforschung, sagt Hoppe.
Ja, es sagt aber auch, das ist eben Hirnforschung und vielleicht wird dadurch ja auch klarer, was die Position von religiöser und Glaubensüberzeugung sein kann. Die treten eben nicht an die Stelle von Hirnforschung oder von Naturwissenschaft, sondern das ist eine andere Dimension, die jeder für sich wahrscheinlich dann auch entscheiden muss und wo man auch nicht unbedingt logische Widersprüche haben muss. Was man aber nicht erwarten darf, ist eine Art Beweis aus der Naturwissenschaft für religiöse Überzeugung von einem Leben nach dem Tod. Die sehe ich nicht.
Es gibt auch noch Theorien, die gehen in eine völlig andere Richtung. Etwa die Bewusstseinstheorie des US-amerikanischen Kognitionspsychologen Donald Hoffman. Der sagt, nicht Gehirnaktivität schafft Bewusstsein, sondern unser Bewusstsein erschafft Gehirnaktivität, weil nämlich unser Bewusstsein alles kreiert, was wir wahrnehmen, auch den Tod. Also so das, was wir sehen, was wir hören, was wir erleben. Das ist alles gar nicht real, sondern eine Art Benutzeroberfläche, die unser Bewusstsein uns vorspielt. Und das würde heißen, das Leben und der Tod sind eh nur eine Illusion. Alter. Ja, also ob nach dem Tod was kommt, ob unsere Seele weiterlebt, da kann die Hirnforschung einige Phänomene erklären. Sie kann aber diese große Frage nicht beantworten. Dabei hätte ich so gern eine klare Antwort und ihr ja bestimmt auch. Die habe ich aber leider nicht gefunden. Aber ich habe Menschen gefunden, denen es total hilft, daran zu glauben, dass es weitergeht. Die das für sich einfach wissen. Ich selbst bin da nach wie vor skeptisch. Ich sehe aber, es macht was mit einem, wenn man das für sich klar hat. Zeigen übrigens auch Studien. Menschen, die eine positive Nahtoderfahrung hatten oder daran glauben, haben zum Beispiel oftmals weniger Angst vor dem Tod. Oder gehen wir nochmal zurück zu Wolfgang Knüll, dem Arzt, der fest davon überzeugt ist, dass da was kommt nach dem Tod. Und er sagt,
es ist ein Gamechanger, wenn man so sagen will. Wenn wir uns darauf einlassen und sagen, dass unser Leben vielleicht nur eine ephemere Geschichte ist, die halt nur die Zeit dauert, die wir auf Erden verbringen, ja, dass wir eigentlich als Geistwesen eine andere Dimension haben und dass wir hier sind, um Liebe zu lernen, wenn uns das klar ist, dann gehen wir anders miteinander um.
Ey, wenn der Glaube an ein Leben nach dem Tod dafür sorgt, dass wir besser miteinander umgehen, dann würde ich mal sagen, go for it, oder? Es gab am Ende unseres Gesprächs auch noch einen krassen Moment. Da hatte ich aber die Aufnahme schon beendet. Deswegen kann ich es euch leider nicht vorspielen, sondern nur erzählen. Wir hatten uns schon verabschiedet eigentlich. Und da sagte Wolfgang Knüll noch, Frau Schmidt, ich habe mir übrigens Ihre bisherigen Podcast-Folgen auch mal angehört und habe da erfahren, dass Sie mal Krebs hatten. Voll schön, dass Sie noch da sind. Und wissen Sie, was das bedeutet, dass Sie noch da sind? Dass Sie noch nicht fertig sind. Sie haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt Liebe. Und ich saß da vor meinem Laptop und ich habe wirklich fast geheult, weil das natürlich null wissenschaftlich ist, aber sich so schön angefühlt hat und mich so berührt hat. Aber klar ist ja auch, wenn nach dem Tod wirklich Ende ist, dann zwickt natürlich die Frage umso mehr, was von mir bleibt. Was hinterlasse ich? Wie erinnert man sich an mich?
Dani war die lustigste und warmherzigste Frau, die ich kannte. Mit ihr konnte man
ich
immer
muss gerade ein bisschen leise machen. Wir sind hier nämlich auf meiner Beerdigung.
Darum geht's in unserer nächsten Folge von Meine Challenge – Besser sterben. Nächsten Freitag zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Bis dahin schreibt uns, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, an challenge@mdr.de. Abonniert uns gern, gebt uns eine nette Bewertung, freuen wir uns drüber. Und danke euch fürs Zuhören und danke an Max Fallert, Thomas Jehn, Peggy Grunwald und Carsten Möbius, das Team hinter dieser Folge. Ach so, und falls ihr gerade noch mehr Hörfutter braucht, dann gebt euch mal Kempferts Klimapodcast von MDR Aktuell. Da spricht Host Markus mit der Energie- und Klimaökonomin Claudia Kempfert darüber, ob und wie wir die Klimakrise noch aufhalten können, was da die Wissenschaft sagt, wie die Politik handelt und auch, was jeder und jede Einzelne von uns da tun kann. Wärmste Empfehlung. Kempferts Klima-Podcast erscheint jeden zweiten Mittwoch und ja, ihr wisst wo, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.